SR Info. Bilanz am Abend.
Krawalle, Polizei und hohe Rechnungen. Wir schauen auf die Reaktionen auf das Karlsruher Urteil zu Hochrisikospielen. Mehr Geld für die digitale Transformation kleiner und mittelständischer Unternehmen im Saarland. Wie viel gibt es und wie kommt man daran? Und François Bayrou hat gesprochen, Frankreichs neuer Premier, und seine erste Regierungserklärung, von der verdammt viel abhängt. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Herzlich willkommen.
SR Info.
Fußball ist teuer. Je größer, desto teurer. Und Fußball wird noch ein bisschen teurer, wenn Fans sich nicht benehmen können. Wer schon mal an einem Wochenende Bahn gefahren ist, hat das vielleicht schon mal erlebt, wenn zwei Vereine aufeinandertreffen, deren Fans sich absolut nicht riechen können. Dann spricht die Polizei von einem Hochrisikospiel. Das bedeutet, es müssen mehr Beamte her, teils auch aus anderen Bundesländern mit besonderer Ausrüstung und so weiter und so fort. Heißt unterm Strich, es wird teuer. Das Bundesverfassungsgericht hat heute Vormittag entschieden, die Länder, also die Dienstherren der Polizei, dürfen diese Mehrkosten der deutschen Fußballliga in Rechnung stellen. Ein Thema, das heute gut Wellen geschlagen hat. Exona Hüseni mit Reaktionen.
Die Bundesländer dürfen die deutsche Fußballliga DFL an den Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen beteiligen. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Damit geht ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Land Bremen und der DFL zu Ende. Anlass dafür war ein Fußballspiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV im Jahr 2015. Ein Hochrisikospiel, weil die Fangruppen extrem verfeindet sind und Ausschreitungen zu erwarten waren. Deshalb waren viel mehr Polizisten als sonst im Einsatz. Die Folge? Mehrkosten in Höhe von fast 400.000 Euro. Die stellte das Land Bremen der DFL als Mitveranstalterin in Rechnung. Dagegen hatte die DFL geklagt. Sie hatte argumentiert, die Allgemeinheit müsse die Polizeieinsätze finanzieren, und zwar über Steuern. Dieser Argumentation ist das Bundesverfassungsgericht nicht gefolgt. Der Gerichtspräsident und Vorsitzende des Ersten Senats, Stefan Habart, machte zu Beginn der Urteilsverkündung deutlich, dass auch Privatveranstalter an Polizeikosten beteiligt werden dürfen.
Die Verfassung kennt keinen allgemeinen Grundsatz, nach dem die polizeiliche Gefahrenvorsorge durchgängig kostenfrei zur Verfügung gestellt und ausschließlich aus dem Steueraufkommen finanziert werden müsste.
Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD, zeigte sich erfreut über das Urteil.
Es zeigt sich einfach, dass es sich lohnt, dabei zu bleiben, sich durchzusetzen, zu kämpfen, auch wenn es am Anfang so aussieht, als habe man keine Chance.
Die Vertreter des Fußballclubs Werder Bremen zeigten sich dagegen enttäuscht. Denn die DFL will von Werder die gesamten Gebühren erstattet haben. Tarek Brauer, Geschäftsführer des Clubs, betonte, dass sein Verein dadurch finanziell stark benachteiligt werde.
Unser Budget ist nicht so riesig. Wir schreiben auch nicht zweistellige Millionengewinne jedes Jahr. Das wissen Sie, wenn Sie in unsere Bilanz gucken. Und deswegen tun uns natürlich 1 Million, 2 Millionen, um die geht es zurzeit, aber das kann ja auch mehr werden, tun uns weh.
Dagegen begrüßte der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Tegatz das Urteil. Denn die Hochrisikospiele seien für die Polizei eine besondere Herausforderung.
Wir haben immer wieder bei diesen Hochrisikospielen einen überdimensional hohen Polizeieinsatz, bei dem ja auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen teilweise schwer verletzt werden bei den Auseinandersetzungen. Und deshalb freue ich mich auch besonders darüber, dass jetzt die Veranstalter solcher Fußballspiele sich an den Mehrkosten, die die Polizistinnen und Polizisten, also die Länder sozusagen, haben, beteiligen.
Für diese Beteiligung wünscht sich Tarek Brauer von Werder Bremen allerdings eine faire Lösung. Dafür müssten alle Beteiligten in der Liga miteinander diskutieren.
Ich erwarte, dass wir dort Lösungen finden, die zu einer fairen Verteilung führen und die nicht dazu führen, dass Werder Bremen hier weiter allein die Zeche zahlt.
Als mögliche faire Lösung schlägt Bremens Innensenator Ulrich Meurer einen gemeinsamen Fonds vor, in den die DFL eine bestimmte Summe einzahlt, um die zusätzlichen Polizeikosten zu finanzieren. Bisher hatte die DFL eine solche Lösung abgelehnt. Bernd Höfer, Rechtsanwalt der DFL, kündigte an, dass sich die DFL und die Fußballclubs intensiv mit dem Urteil auseinandersetzen werden.
Welche weiteren Folgen aus diesem Urteil zu ziehen sind, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, wenn alle Beteiligten, alle Betroffenen einmal dieses Urteil gründlich gelesen haben.
Eins dürfte aber bereits jetzt klar sein. Bei der DFL und den Fußballclubs gibt es großen Gesprächsbedarf.
Und was sagt das Saarland dazu? Innenminister Joost will einen Flickenteppich unbedingt vermeiden. Stattdessen sollte eine möglichst bundeseinheitliche Lösung her, sagt er. Und die Saar-CDU sieht das skeptisch und sagt, zur Not geht auch eine saarländische Lösung. Knapp 6 Wochen sind es noch bis zur vorgezogenen Bundestagswahl und der Entwurf für den Wahlzettel, der ist seit heute ein Stück länger. Der Bundeswahlausschuss hat nämlich entschieden, welche Kleinparteien zur Bundestagswahl zugelassen werden. Zuvor hatte der Ausschuss die Bewerberparteien zu Wort kommen lassen. Danilo Quarta war dabei.
56 kleine Parteien wurden in den vergangenen 2 Tagen geprüft. 31 davon dürfen an der Bundestagswahl im Februar teilnehmen. Darunter zum Beispiel die Partei Volt und die Werteunion. Parteien, die nicht so finanzstark dastehen, hatten Probleme, die Mindestanforderungen zu erfüllen. Das kritisierten sie auch immer wieder. Ole Teschke von der Partei der Humanisten.
Es geht dabei vor allem um die Zahl der Unterschriften. Wir müssen bundesweit über 27.000 Unterschriften sammeln, um bundesweit wirklich antreten zu können. Dafür hätten wir regulär über ein Jahr Zeit gehabt. Jetzt durch die vorgezogene Neuwahl sind das nur noch wenige Wochen.
Die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt versteht die Kritik, betont aber auch, dass der Bundeswahlausschuss nur für die Prüfung der Anforderungen für die Wahlteilnahme zuständig ist. Kritik an dem Prozess muss laut ihr an den Bundestag herangetragen werden.
Für kleine Parteien ist das sicherlich zu jeder Wahl eine gewisse Herausforderung. Andererseits sind aber Unterstützungsunterschriften nötig, denn sie dienen natürlich auch dazu, dass nur ernsthafte Vorschläge bei Wahlen zur Wahl stehen.
Neben den Unterschriften muss eine Partei ausreichend oft in der Öffentlichkeit sowie auf Social Media in Erscheinung treten und genügend Mitglieder vorweisen. Das zeigt das Beispiel der Deutschen Partei für die ökonomische Neuordnung essentieller Ressourcen, kurz Dönerpartei. Die junge Partei wurde mit 15 Mitgliedern nicht zur Wahl zugelassen. Das Ende soll das jedoch noch nicht bedeuten.
Das erste Anfang. Die 15 Mitglieder begründen sich ja daraus, dass wir wirklich das Mitgliederakquirieren erst anfangen wollten, wenn wir unser Konto haben und die digitale Anmeldung funktioniert, weil wir wollen auch digital sein und das direkt zu Anfang. Und das kriegen wir innerhalb der kürzesten Zeit behoben. Also wir kriegen sehr schnell sehr viele mehr Mitglieder, insbesondere bei der Aufmerksamkeit, die wir aktuell haben.
Wer abgelehnt wird, hat 4 Tage Zeit, um Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Abgelehnt wurde auch der Bundeszentralrat der Schwarzen in Deutschland, kurz ZRSD. Die Partei fühlt sich unfair behandelt. Wegen einer fehlenden Unterschrift auf der Einreichung wurden sie schon zum 2. Mal abgelehnt. Den Weg vors Bundesverfassungsgericht will der ZRSD zwar nicht gehen, aufgeben ist für den Präsidenten der Partei João Bembo aber keine Option.
Demokratie muss weitergehen. Das heißt, unsere Kämpfe, unser Ziel muss weitergehen.
Einfacher hatten es übrigens 10 etablierte Parteien. Parteien also, die schon mit 5 oder mehr Abgeordneten im Bundestag oder einem Landtag vertreten sind. SPD, CDU und Co. mussten der Bundeswahlleiterin nicht extra Rede und Antwort stehen.
200 Millionen Euro. So viel hat die saarländische Landesregierung zur Förderung der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Saarland versprochen. Und jetzt ist klar, wie ein Teil des Geldes verwendet werden soll. Wirtschaftsminister Jürgen Barke von der SPD hat heute ein neues Förderprogramm vorgestellt, das kleinere Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen soll. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Denise Friemann aus der SR Landespolitikredaktion gesprochen. Denise, wie genau soll die Förderung aussehen und für was kann man sie beantragen?
Also das Ziel ist, laut Wirtschaftsminister Barke von der SPD, die Innovationskraft des Mittelstandes zu stärken. Und das sei gerade jetzt wegen der Wirtschaftskrise, die wir in Deutschland ja haben, umso wichtiger. Und dieses Förderprogramm, Digital Invest heißt das, das teilt sich in 2 Bereiche. Es gibt einmal die Basisförderung. Für Projekte, die darunter fallen, können kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 12.500 Euro bekommen. Und dabei geht es um bereits bestehende Geschäftsprozesse, die optimiert werden sollen. Barke hat dazu auch ein Beispiel genannt.
Wenn zum Beispiel ein Dachbäckerbetrieb, der eine Dachsanierung nach dem Sturm machen muss, sich eine Drohne anschafft, um die Dachvermessung und die Schadensaufnahme digital machen zu können und dann auch digital ein entsprechendes Angebot erstellt, dann muss keiner mehr über die Leiter auf das zerstörte Dach klettern. Das heißt, es ist ein Stück weit weniger risikobehaftet. Es geht schneller, es geht digital.
Denkbar wäre aber auch zum Beispiel der Aufbau eines Online-Shops oder die Verbesserung der Cybersicherheit in dem Unternehmen. Das ist eben diese Basisförderung. Dann gibt es aber auch noch die Plusförderung mit bis zu 20.000 Euro für einzelne Projekte. Und die soll Unternehmen zum Beispiel bei der Einführung von KI oder VR, also Virtual Reality Programmen und Geschäftsmodellen unterstützen. Ein Beispiel wäre, dass durch KI oder VR eben Programme entwickelt werden, die Geräte digital überwachen und warten können. Das heißt, wenn dann beispielsweise eine Maschine kaputt geht, dann sieht man das nicht erst morgens bei Schichtbeginn, sondern kann das quasi im Homeoffice digital checken und dann auch direkt digital eingreifen.
Jetzt wissen wir ja, Anträge stellen in Deutschland nicht immer so einfach. Hier in diesem Fall soll jetzt aber alles ganz einfach gehen. Welche Voraussetzungen müssen die Unternehmen denn erfüllen?
Naja, also der Antrag soll auf jeden Fall online gestellt werden können und das auch schon ab nächstem Monat, also ab 1. Februar. Und die einzige Voraussetzung ist eigentlich, dass das Unternehmen klein oder mittelständisch ist. Klein bedeutet in diesem Fall bis zu 50 Mitarbeitende und mittelständisch bis zu 250 Mitarbeitende. Ja, und dann muss das Projekt eben noch irgendwas mit digitaler Transformation zu tun haben. Das wären dann zum Beispiel die Dinge, die ich gerade genannt habe. Wichtig zu wissen ist dabei aber auch, die Landesregierung wird nicht die kompletten Kosten für die einzelnen Projekte übernehmen, sondern bei kleinen Unternehmen die Hälfte und bei mittelständischen Unternehmen 30%. Das heißt, wenn man sich jetzt, wie Herr Barke gerade vorgeschlagen hat, als kleiner Handwerkbetrieb eine Drohne anschaffen will, dann würde die Landesregierung die Hälfte zahlen, maximal aber 12.500 Euro. Es soll aber diese und nächste Woche auch noch Infoveranstaltungen dazu geben, wie das dann genau ablaufen soll.
Diese Förderung soll jetzt bis Ende 2028 laufen mit insgesamt 6 Millionen Euro Budget. Das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teil von den versprochenen 200 Millionen für den Mittelstand im Saarland. Gibt es schon Pläne für die restlichen Mittel?
Ja, zumindest so einen groben Plan. Der Wirtschaftsminister hat gesagt, das sei jetzt eben nur ein erstes Projekt, das aus diesem 200 Millionen Euro Topf, der ja auch Teil des Transformationsfonds ist, bezahlt wird. Zu weiteren Förderprogrammen sei man da gerade in der Abstimmung. Bis Ende des Jahres soll dann aber auch tatsächlich feststehen, wofür das restliche Geld dann am Ende verwendet werden soll.
So, wenn wir uns jetzt aber die Zahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Saarland mal anschauen, dann sind 1,5 Millionen pro Jahr, also 6 Millionen bis Ende 28, gar nicht mal so viel. Also es kommt einem so vor, deine Einschätzung, bringt das überhaupt was?
Naja, ich würde sagen, es ist zumindest besser als nichts. Du hast recht, 98% der Unternehmen im Saarland sind eben klein oder mittelständisch, sind also ziemlich viele. Das muss dann ja alles. Diese 1,5 Millionen sind ja für alle, muss darauf verteilt werden. Es ist ja aber auch nur ein erster Teil der Förderung. Das haben wir gerade gehört, was da alles noch geplant ist. Da kommt also noch einiges dazu. Natürlich, das muss man auch dazu sagen, ersetzen diese Förderungen jetzt keine Investitionen von wirtschaftlicher Seite aus. Das sollen sie aber auch gar nicht. Es ist eher so als eine Art Anschubfinanzierung gedacht. So kann man das sehen. Jetzt ist die zweite Frage vielleicht, ist so eine Digitalförderung das, was der Mittelstand gerade braucht? Der IHK-Geschäftsführer Tome hat ja heute im SR-Interview auch eher die Senkung von Standortkosten zum Beispiel gefordert. Wirtschaftsminister Barke hat aber gesagt, diese Förderungen jetzt sollen die Unternehmen vor allem fit und sicher für die Zukunft machen. Auch für zukünftige Probleme und Anforderungen, die dann eben auf sie zukommen. Es sind also vielleicht Förderungen, die jetzt vielleicht nicht aktuell die drängendsten Probleme lösen, aber eben wichtige Investitionen in die Zukunft.
Informationen von Denise Friemann. Eigentlich ist die Ostsee ja ziemlich kalt, jetzt gerade erst recht im Winter. Es brodelt dort gerade trotzdem ziemlich im übertragenen Sinne. Wie können sich die Ostseestaaten vor hybrider Kriegsführung Russlands schützen? Das ist unser Thema gleich nach den Nachrichten im Überblick mit Isabel Tentrup.
CDU-Chef Merz hat für seine Aussagen zur grünen Zukunft der deutschen Stahlindustrie viel Kritik geerntet. Merz hatte erklärt, er glaube nicht daran, dass der schnelle Wechsel hin zum wasserstoffbetriebenen Stahlwerk erfolgreich sein werde. Dafür müsse Wasserstoff produziert werden, was den Stahlpreis verteuere. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger schrieb auf X, Merz lege die Axt an die Stahlindustrie in Deutschland. Auch von der IG Metall kam scharfe Kritik. Die saarländische CDU dagegen verteidigte Merz' Aussagen, grüner Stahl funktioniere nur, wenn ausreichend Strom zur Verfügung stehe, der Strompreis niedrig sei und es ausreichend günstigen Wasserstoff gebe, so Fraktionschef Toscani und sein Stellvertreter Theiß. Im Moment sehe es in all diesen Bereichen so aus, dass grüner Stahl nicht wettbewerbsfähig werden könne. In der evangelischen Kirche im Rheinland gibt es einen deutlichen Anstieg bei Meldungen sexualisierter Gewalt. Wie Vizepräses Pistorius in Düsseldorf bekannt gab, hatten sich bis Ende vergangenen Jahres 124 Betroffene bei der Rheinischen Kirche gemeldet, zu der auch das Saarland gehört. Für die vor einem Jahr vorgestellte Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche hatte die Landeskirche nur 70 Fälle gemeldet. Auch Großbritannien hat ein Einfuhrverbot für Rinder, Schweine und Schafe aus Deutschland verhängt. Anlass ist der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg vergangene Woche. Der Deutsche Bauernverband schätzt die Lage als sehr ernst ein. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien massiv. Großbritannien ist nach Südkorea und Mexiko bereits das dritte Land, das einen solchen Importstopp verhängt hat.
SR Info.
Hybride Kriegsführung. Den Begriff haben Sie in den vergangenen Wochen bestimmt schon mal gehört. Ein Krieg, der nicht nur mit militärischen Mitteln ausgetragen wird, sondern zum Beispiel auch mit wirtschaftlichen Mitteln, medialen oder geheimdienstlichen. Und wenn das Ganze dann auch noch unter Wasser passiert, dann wird's richtig mysteriös. Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee ist bis heute nicht eindeutig geklärt und in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Schäden an Datenkabeln oder Energieleitungen in der Ostsee, mutmaßlich verursacht durch die Anker von zivilen Schiffen, die wiederum Russland zugerechnet werden. Die Ostsee-Anrainerstaaten, nebenbei auch allesamt in der NATO, treffen sich heute in Finnland und bereden, wie man die Ostsee sicherer machen kann. Julia Weschenbach berichtet.
Es ist kein Zufall, dass sich die NATO-Alliierten ausgerechnet in Helsinki treffen. Finnland war zuletzt immer wieder betroffen von mutmaßlichen Sabotageakten in der Ostsee. Tief unten am Meeresgrund verbinden unzählige Kabel die Länder miteinander. Angriffe sind schwer zu verhindern. Den Anrainern ist klar, es geht nur gemeinsam. Auch Deutschland will sich deshalb mit seiner Marine stärker engagieren, verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz in der finnischen Hauptstadt.
Diese kritischen Infrastrukturen, die Dateninformationen, Austausch machen, möglich machen, die Stromlieferung möglich machen, die Gaslieferung möglich machen, sind von allergrößter Bedeutung für die Sicherheit unserer Länder. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass wir diese kritischen Infrastrukturen auch sichern können.
Spätestens nach dem letzten Kabelschaden in der Ostsee ist das Thema auf der Prioritätenliste der NATO weit nach oben gerückt. Weihnachten soll der Tanker Eagle S unter anderem ein Stromkabel zwischen Finnland und Estland mit seinem Anker beschädigt haben. Die Ermittler glauben, dass das Schiff zur russischen Schattenflotte gehört und die Kabel mutwillig beschädigt wurden. Gegen solche Angriffe müsse die NATO in Zukunft besser gewappnet sein, sagt Generalsekretär Mark Rutte in Helsinki.
Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um uns zu wehren und sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.
Ganz konkret will die NATO Schiffe und Patrouilleflugzeuge in die Ostsee schicken. Darauf verständigten sich die Anrainerstaaten in Helsinki. Aber die NATO wolle auch moderne Technologie auf See einsetzen, sagt Rutte.
Including a small fleet of naval drones.
Unter anderem eine kleine Flotte von Marinedrohnen, um die Überwachung und Abschreckung zu verbessern. Wir arbeiten auch mit den Alliierten zusammen, um ihre nationale Überwachung in die NATO zu integrieren.
Comprehensive threat detection.
Schon jetzt gibt es Fortschritte im Umgang mit hybriden Angriffen. Im Fall der Eagle S reagierten die finnischen Ermittler beherzt. Sie stoppten das Schiff und brachten es in die eigenen Gewässer. Erstmals können die Behörden deshalb nun an Bord ermitteln. Das Vorgehen ein Vorbild für die NATO, meint Finnlands Präsident Alexander Stubb.
So if a data cable is cut,
wird ein Kabel angegriffen, müssen die betroffenen Unternehmen es den Behörden direkt melden. Die sollten das verantwortliche Schiff identifizieren, kontaktieren und stoppen. Hätten wir im Fall der Eagle S 12 Minuten länger gewartet, wäre der Schaden viel größer gewesen.
Doch ganz so einfach ist es nicht, denn die verdächtigen Schiffe sind meist in internationalen Gewässern unterwegs. Unter welchen Umständen dürfen die NATO-Staaten dort in den Seeverkehr eingreifen? Mit dieser Frage sollen sich jetzt die Außenministerien der Ostsee-Anrainer beschäftigen. Wie ernst die Bedrohung ist, erklärt Jukka Savolainen vom Kompetenzzentrum zur Abwehr hybrider Angriffe in der finnischen Hauptstadt.
In the worst case, if somebody uses simultaneously a few.
Im schlimmsten Fall, wenn jemand gleichzeitig ein paar Schiffe oder andere Mittel zur Sabotage einsetzt, kann es in Westeuropa zu wirtschaftlicher und physischer Verwüstung kommen, zu schweren Schäden am Stromnetz, die Tage andauern, sehr hohen Energiepreisen. In Teilen der Gesellschaft könnte vorübergehende Anarchie herrschen.
Ein Szenario, das es mit allen Mitteln zu verhindern gilt. Darin sind sich in Helsinki alle einig.
Ist das nun ein Deal oder ist es keiner? Es gibt Meldungen, die militant-islamistische Hamas habe einem Entwurf für ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen und einem Geiseldeal zugestimmt. Sicher ist das aber bisher nicht. Die israelische Seite hat diesem Entwurf bisher nicht zugestimmt. Offenbar gibt es innerhalb der Regierung Zoff. Der ultrarechte Polizeiminister Ben-Gvir hat mit seinem Rücktritt gedroht, sollte Ministerpräsident Netanyahu dem Vorschlag zustimmen. Ben-Gvir sagt, das wäre eine Kapitulation Israels vor der Hamas. Das alles macht das Bangen und Warten für die Angehörigen der Geiseln nicht leichter. Sie haben es jetzt schon öfter erlebt, dass die Verhandlungen vor einem scheinbaren Durchbruch standen und dann ist doch nichts passiert. Welche Rolle spielen die USA dabei? Diese Frage wird nun noch relevanter. Donald Trump hat nämlich der Hamas schon gedroht, sollte sie die Geiseln nicht bis zu seinem Amtsantritt am 20. Januar freilassen. Was die Angehörigen der Geiseln darüber und über die laufenden Verhandlungen denken, das berichtet Bettina Meyer.
472 Tage. So lange werden die Geiseln in Gaza festgehalten, wenn Donald Trump ins Amt kommt als neuer US-Präsident. Vor dem Machtwechsel in den USA ist nun wieder Bewegung in die Verhandlungen zu ihrer Freilassung gekommen. Sowohl Joe Biden als auch Trump machen Druck auf die Verhandlungspartner in Katar. In Israel schaut man nicht nur auf die Verhandlungen, sondern auch auf die Drohung des angehenden Präsidenten Trump. Wenn die Geiseln nicht zurück sind, und ich will nicht die Verhandlungen stören, aber wenn sie nicht zurück sind, wenn ich ins Amt komme, wird die Hölle losbrechen im Nahen Osten. Das wird nicht gut sein für die Hamas oder irgendjemanden. So Trump. In ganz Israel, darunter im Stadtzentrum von Tel Aviv, ist er seitdem mit erhobener Faust und blutigem Gesicht auf riesigen Anzeigetafeln zu sehen. Dazu der Spruch, alle Geiseln müssen bis zum 20. Januar zurück sein, ansonsten öffnet sich das Feuer der Hölle. Geschaltet hat die Anzeige einen Zusammenschluss von Geiselfamilien, die Trumps Machtübernahme entgegenfiebern. Zu ihnen gehört Talik Gwili, die Mutter des Polizisten Ran Gwili, der am 7. Oktober von der Hamas entführt wurde. Wir hoffen, dass sich Trump daran hält, was er sagt. Ich glaube, mit Hölle meint er, dass die humanitären Hilfslieferungen in Gaza eingestellt werden, dass wir Gaza besetzen und mehr Truppen in den Kampf schicken. Die Geiseln können nur mit mehr militärischer Gewalt zurückgeholt werden. Sobald die Terroristen merken, dass sie Gaza wieder kontrollieren können, werden sie weitermachen. Entschieden gegen militärische Gewalt und für eine Verhandlungslösung mit der Hamas setzen sich die Angehörigen des Forums der Familien von Vermissten und Geiseln ein. Michael Levinson ist der Bruder von Or Levinson, der am 7. Oktober vom Nova-Festival entführt wurde. Von Trump erwartet Levinson, wenn der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten so etwas sagt, meint er es ernst. Er will, dass der Krieg aufhört. Da unterstütze ich ihn. Für uns und für die Geiseln ist das schon die Hölle. Mein Bruder ist fast 1,90 Meter groß. Ich weiß nicht, ob er in den Hamas-Tunneln stehen kann. Mal davon abgesehen, dass sie kaum Essen und Wasser haben, in Käfige gesperrt sind. Alle Geiseln müssen so schnell wie möglich freikommen. Jedes Mal, wenn die Geiselverhandlungen Fahrt aufnehmen, erleben Levinson und seine Familie eine Achterbahnfahrt der Gefühle, sagt er. Hoffen und Bangen wechseln sich ab. Das bestimme sein Leben und Urs vierjähriger Sohn Almog, der seit dem 7. Oktober keine Eltern mehr hat, fügt Michael hinzu. Im Kindergarten beobachtet er die anderen Kinder, wenn ihre Eltern sie abholen. Wenn eine Frau mit langen Haaren kommt, weint er, weil seine Mutter das immer machte. Mein Bruder hat ihn zum Strand mitgenommen, so wie Einaf und Ohr. Plötzlich fragte er, kommt mein Papa wirklich zurück?
Is Daddy really coming back?
Almogs Mutter, Einaf, wurde von der Hamas getötet. Alle Hoffnungen setzt die Familie nun auf die Rückkehr von Or. Nun tauchte Ors Name auf der Liste mit Geiseln auf, die in einer ersten Stufe einer Waffenruhe freigelassen werden könnten.
Now it feels like
erst wollten wir es nicht glauben, aber jetzt fühlt es sich wie ein psychologisches Spiel an. Ich denke nicht, dass es eine Auswahl geben sollte. Jeder hat das Recht, zu seinen Lieben zurückzukehren. Es ist verrückt, dass jemand denkt, er könne Gott spielen.
It's crazy that someone thinks he can play God.
Bettina Meyer hat aus Tel Aviv berichtet. Der Neue hat gesprochen. Frankreichs neuer Premierminister François Bayrou hat vorhin seine erste Regierungserklärung abgehalten. Darauf haben natürlich viele Menschen in Frankreich gespannt gewartet. Schließlich steckt das Land in einer ordentlichen Regierungskrise. Und es ist nun nicht so, als wäre mit dem neuen Premier jetzt auf einmal alles in geordneten Bahnen, denn Bayrou führt eine Minderheitsregierung an, die alles andere als gefestigt ist. Deswegen fragen wir nach bei Kai Rienecker im ARD-Studio Paris. Was hat Bayrou denn gesagt und welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Ja, er hat im Grunde das abgeliefert, was alle ja von ihm erwartet hatten. Es brauchte irgendeine magische Formel, bei der er etwas zur Rentenreform sagt. Das hatten die Sozialisten verlangt, um ihm weiterhin zumindest dafür zu sorgen, dass er jetzt nicht gleich mit einem Misstrauensvotum abgestraft wird. Und er konnte aber auf der anderen Seite auch nicht die Rentenreform sofort aufgeben, weil er sonst auf der rechten Seite des Spektrums Probleme bekommen hätte. Und deswegen hat er sich dafür entschieden zu sagen, dass er diese Rentenreform wieder anpacken möchte, dass er sie sozusagen wieder auf den Prüfstand stellen will, und zwar zusammen mit den Sozialpartnern für eine kurze Zeit. Bis zum Sommer soll nochmal geguckt werden, ob man da noch irgendetwas dran ändern kann, inklusive des Renteneinstiegsalters. Das ist ja hier so der große Zankapfel in Frankreich. Vorletztes Jahr wurde das ja von 62 auf 64 Jahre hier hochgesetzt worden. Also das hat er, glaube ich, auf seine Art und Weise gelöst, dieses Problem. Der Eindruck, den er so auf mich dabei gemacht hat, ist, dass er eben seinem Stil auch treu geblieben ist. Er hat Heinrich IV. Zitiert. Einige finden das so ein bisschen aus der Zeit gefallen, andere werden das vielleicht gut gefunden haben. Also insgesamt, sagen wir mal, kein strahlender Auftritt, aber er hat ja abgeliefert.
Also du hast es schon ein bisschen angedeutet, der musste einen Spagat machen, denn es ging ja auch bei dieser Regierungserklärung darum, für ihn potenzielle Partner zu überzeugen. Hat er das geschafft? Stichwort Haushalt zum Beispiel.
Ja, die Reaktion anschließend im Parlament, die fielen eigentlich aus wie erwartet. Ganz wichtig war ja, was die Sozialisten dann darauf antworten würden, denn auf die zählte er ja nun. Und die haben ihm zumindest das Vertrauen jetzt für diesen Prozess mit den Sozialpartnern bei der Rentenreform zunächst mal ausgedrückt, haben aber natürlich auch nicht locker gelassen und ihm alle möglichen Dinge vorgeworfen, die er jetzt in seiner Regierungserklärung eben nicht erwähnt habe. Also das Klima bleibt rau, auch überhaupt die Atmosphäre hier in dieser Assemblée Nationale sehr rau, von ständigen Zwischenrufen geprägt, vor allen Dingen aus dem extremen linken Spektrum. Also das war viel wenig Respekt, der da gezeigt wurde insgesamt. Das wird eine ganz harte Zeit, selbst wenn er jetzt diese erste Runde im Parlament zumindest mal überstanden hat.
Jetzt geht die ganze Geschichte, diese ganze Krise ja auch auf den Präsidenten zurück. Was ist deine Einschätzung? Wie stabil sitzt Emmanuel Macron gerade noch in seinem Amt?
Ja, das wackelt natürlich auch. Ich meine, dass er es überhaupt im Hintergrund zulässt, dass jetzt über die Rentenreform gesprochen wird. Im Grunde das zentrale Machwerk, die zentrale Reform seiner zweiten Präsidentschaftsamtszeit. Das zeigt ja auch schon, dass man im Élysée-Palast inzwischen auch schon etwas verzweifelt ist. Natürlich, wenn die Regierung jetzt sofort wieder straucheln und zu Fall kommen würde, die Regierung Bayrou, dann würde die nächste Frage sofort sein, wann geht Macron? Die extreme Linke hat das heute auch im Parlament sofort so auf den Punkt gebracht. Deswegen geht es für den Präsidenten jetzt auch darum, Zeit zu gewinnen, vor allen Dingen bis zum Sommer, denn erst dann kann wieder das Parlament neu gewählt werden. Das ist jetzt die Taktik, ein paar Monate gewinnen. Und da hat François Bayrou heute so die ersten Schritte hingelegt, um das gut anzugehen. Aber gesichert ist da noch gar nichts und damit auch nicht für Macron.
Der neue französische Premierminister Bayrou hat seine erste Regierungserklärung abgehalten. Die Einschätzung dazu von Kai Rienecker in Paris. Vielen Dank. Das CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit zieht um. Geplant war das schon länger. Jetzt steht es aber auch offiziell fest, es geht von Saarbrücken nach St. Ingbert, so rum. Das Land und der Bund haben einen entsprechenden Konsortialvertrag unterzeichnet, durch den der Neubau des CISPA-Zentrums geregelt wird. Peter Sauer aus der SR Wirtschaftsredaktion.
Monatelang wurde auf die formale Bestätigung der beiden CISPA-Gesellschafter gewartet. In dem Vertrag regeln Bund und Land die Finanzierung des CISPA-Neubaus auf dem ehemaligen Neumann-Gelände in St. Ingbert. Demnach stellt das Saarland für den Bau die Erstausstattung, Nebenkosten und Steuern insgesamt rund 350 Millionen Euro aus dem Transformationsfonds zur Verfügung. Welchen Anteil der Bund beisteuern wird, ist nach Angaben der Landesregierung noch unklar. Ziel ist es, eine hochmoderne Forschungsumgebung in St. Ingbert zu schaffen. Bereits in knapp 2 Jahren soll der Umzug von Saarbrücken nach St. Ingbert nach den CISPA-Plänen vollzogen werden. Mittelfristig könnten dort laut CISPA bis zu 1000 Beschäftigte im Bereich künstliche Intelligenz und Cybersicherheit arbeiten. Am Unigelände in Saarbrücken entsteht gerade ein zweites CISPA-Gebäude. Was mit den beiden Gebäuden in Zukunft passieren wird, ist laut Landesregierung noch unklar. Weil das CISPA schneller wachsen wollte, sollte, als das am Unigelände möglich war, forcierte das Helmholtz-Zentrum den Umzug nach St. Ingbert. Das CISPA beschäftigt aktuell rund 600 Forschende aus über 50 Ländern und zählt zu den weltweit führenden Forschungsinstituten im Bereich Informationssicherheit.
Und wir schauen noch aufs Wetter im Saarland. Der Abend bleibt klar und knackig kalt. Auch in der Nacht sieht es erstmal so aus. 0 bis minus 5 Grad bekommen wir. In der zweiten Nachthälfte dann kommt Sprühregen dazu. Da müssen wir mit glatten Straßen rechnen. Morgen dann grau mit dichten Hochnebel und Sprühregen geht's los. Auch am Nachmittag noch grau, dann aber wieder eher trocken. Eventuell kann dann auch mal kurz die Sonne rauskommen. Das Ganze bei 2 bis 5 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Stefan Eising, mein Name. Haben Sie einen schönen Abend.